Gebitte.
Moira.
Gebitte.
Herr Schwind.
Spind.
Moira.
Bitte.
Gebitte.
Moira.
Gebitte.
Gebitte. Mach mal was.
Jede dritte Frau in Österreich wird im Laufe ihres Lebens Opfer von häuslicher Gewalt. Anfang 24 stand Österreich schon in den internationalen Berichten. Innerhalb von 24 Stunden wurden in Wien 4 Frauen und ein Mädchen ermordet, weil sie Frauen waren. Bis Mitte November 2024 zählten die autonomen Frauenhäuser Österreichs 26 Femizide. Damit ist Österreich im europäischen Vergleich einer der Spitzenreiter, was die Anzahl von Femiziden angeht. Jetzt, vom 25. November bis zum 10. Dezember, läuft deshalb eine weltweite Kampagne, nämlich die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Und genau diesem Thema wollen wir uns heute widmen. Wir haben deswegen 2 Gäste eingeladen, um über die Rolle von Männern und auch Frauen im Zuge von Gewalt im Privaten und Öffentlichen zu sprechen. Zum einen haben wir die Jasmina bei uns. Hallo Jasmina, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ihr habt sie vielleicht schon mal bei uns im Podcast gehört. Die Jasmina ist die Frauensprecherin der JG Wien und sie ist glühende Feministin, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Und auf der anderen Seite haben wir den Rüdiger Rader bei uns. Rüdiger ist CEO einer Security-Firma. Und sein Lebenslauf ist auch sehr spannend. Er hat, ich habe da jetzt nur ein paar Daten mitgenommen, du kannst mich dann gerne ergänzen, was du besonders hervorheben willst. Aber er hat den Abschluss an der Sportakademie 1994 abgeschlossen. Dann war bei der Cobra bis 2001, hat eine Ausbildung zum Fallschirm-Tandem-Springer, ist Bergführer und Verhaltenstrainer. Und er hat sich dann gedacht, nach dem ganzen vielleicht lernen wir noch mal was dazu und hat deswegen angefangen wieder zu studieren, nämlich von 2007 bis 2019 Studium der Soziologie, Psychologie und er ist Wirtschaftsberater und Mediator für Konfliktberatung. Schön, dass du da bist und mit uns das Ganze durchbesprichst.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Was ich euch gleich ganz am Anfang beide fragen möchte, ist, wir sprechen hier von den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen und dann ist aber oft so die Frage, jetzt gerade in der öffentlichen Berichterstattung reden wir immer hauptsächlich von Morden und Femiziden, aber wo beginnt bei euch beiden eigentlich Gewalt bzw. Gewalt an Frauen? Ist das erst ab einem Mord der Fall oder würdet ihr sagen, da gibt es schon vielleicht andere Eskalationsstufen davor? Vielleicht Jasmina, möchtest du?
Ja, also natürlich beginnt Gewalt nicht erst bei den Morden oder Femiziden. Sie beginnt auch nicht erst bei physischer Gewalt. Es gibt auch psychische Gewalt. Also man kann auch psychischen Terror als Gewalt wahrnehmen. Und wir reden auch gerne immer von der Gewaltpyramide. Und auf der Basis steht eigentlich auch schon zum Beispiel Sexismus oder sexistische Sprache. Also das ist ganz wichtig auch für die Bewusstseinsbildung. Und das heißt natürlich nicht, dass Gewalt in Form von Sprache oder Sexismus dieselbe Auswirkung oder Tragweite wie physische Gewalt oder regelmäßige Gewalt in dem Sinne hat, aber da beginnt es schon. Und da sollte man auch gesellschaftlich anfangen, über Gewalt oder Gewaltprävention vor allem zu reden, weil auf Worte oft auch Taten folgen und das beobachtet man ja auch in Freundesgruppen zum Beispiel, dass oft sexistische Witze gemacht werden und niemand was tut und das zieht sich halt dann immer weiter und man beobachtet auch zum Beispiel auf der Straße, weil du auch öffentlichen Raum schon angesprochen hast, dass bei Catcalling auch viele nicht einschreiten. Also Catcalling heißt, dass mir als Frau jemand auf der Straße nachpfeift oder was nachruft. Und ich habe da kürzlich erst auch was erlebt, wo ich mich gewehrt habe oder zwei andere Frauen verteidigt habe, die beschimpft wurden grundlos von einem Mann. Und der Mann hat mich dann verfolgt und wollte mich angreifen. Zum Glück hat ein anderer Mann Zivilcourage gezeigt und ist dazwischen gegangen. Aber in dem Moment habe ich eigentlich sehr, sehr gut sehen können, wie schnell es von verbaler Gewalt, von sexistischer Sprache zu tatsächlicher Gewalt kommen kann. Und das ist wenn wir über Gewalt reden, ganz, ganz wichtig auch zu verdeutlichen, dass Gewalt eben bei der Sprache schon beginnt und bei alltäglichem Sexismus und Verhalten.
Wie nimmst du das wahr?
Prinzipiell kann man da jetzt logischerweise nichts dagegen sagen. Gewalt fängt da an, glaube ich, wo sowohl physische als auch emotionale Grenzen einer Person nicht respektiert werden bzw. überschritten werden. Gewalt definiert logischerweise jeder für sich selbst und teilweise auch anders und wo diese Grenzen liegen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es in der heutigen Zeit einfach wichtig, dass jeder für sich seine Grenzen definiert und sich aber auch traut, diese zu äußern oder diese zu zeigen oder kundzutun, so wie du eben vorher gesagt hast, auch einzuschreiten, Zivilcourage zu zeigen, wenn man glaubt, dass diese Grenze auch für jemand anderen überschritten wird, nicht nur für einen persönlich. Und Gewalt muss jetzt nicht unbedingt nur körperlich sein, psychisch sein, sondern kann durchaus auch, überlegen wir mal, in monetärer Hinsicht sein. Heißt, wenn ich als Ernährer der Familie meiner Frau nur ein begrenztes Budget zur Verfügung gebe, auch das grenzt an eine Form von Gewalt. Insofern, dass ich sage, ich gebe gar keine Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise sich vielleicht anders verwirklichen zu können oder Sachen zu tun, die ich sage, das will ich nicht haben, dass sie frei wählen kann mit dem Geld, was sie macht. Wenn ich schaue, dass sie in Abhängigkeit bleibt. Auch da fängt Gewalt an. Oder auch das ist eine Form von Gewalt.
Spannende Frage ist auch, was vielleicht, welche Strukturen oder gesellschaftlichen Phänomene im Hintergrund stehen, die vielleicht ein Nährboden sind für Gewalt. Jetzt zum einen zu sagen, okay, wie setze ich selbst Grenzen, aber wo überschreite ich vielleicht bewusst oder auch unbewusst Grenzen von anderen Personen? Wo seht ihr oder könnt ihr beobachten, welche gesellschaftlichen Phänomene oder Strukturen vielleicht so ein Nährboden sind, dass Leute oder zumindest in unserer Gesellschaft Mädchen und Buben oder Männer und Frauen anders sozialisiert sind, dass sie genau diese Grenzen vielleicht selbst nicht aufzeigen können, aber auf der anderen Seite sie auch bewusst oder unbewusst überschreiten?
Naja, also du hast es eh schon richtig angesprochen, in der Sozialisierung steckt natürlich ganz, ganz viel oder in der Erziehung, in der Bildung und wir haben das heutzutage noch immer sehr stark, dass Burschen vermittelt wird, dass sie nicht weinen dürfen, dass sie keine Emotionen zeigen dürfen und wenn sie das nicht lernen und von klein auf lernen, aber ihre Emotionen immer runterzuschlucken und zu verdrängen, dann können sie irgendwann diese Emotionen nicht mehr ausdrücken oder finden gar keinen anderen Weg oder kein anderes Ventil, die auszudrücken, als durch Gewalt. Insofern ist das eigentlich eine ganz, ganz entscheidende Maßnahme, dass man da in der Elementarpädagogik bei der Bildung auch schon ansetzt und eben auch schaut bei der Wertevermittlung, dass man allen Personen zusteht oder auch lernt, mit Emotionen umzugehen und allen auch alle Emotionen zuspricht, zulässt. Also dass da eben keine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern geben darf. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die bei Männerarbeit, Männerberatung oder auch in der Gewaltprävention gemacht wird, dass man eigentlich auch viel darüber redet, wie man Emotionen vielleicht erstens einmal verbalisieren kann und dann auch anders damit umgehen kann. Aber dazu kannst du wahrscheinlich mehr sagen aus deiner Arbeit.
Ich glaube auch, dass es Zeit wird, zu verstehen oder dass Männer verstehen müssen, dass Emotionen zu zeigen kein Zeichen von Schwäche ist, sondern ganz im Gegenteil ein Zeichen von Stärke. Weil wenn ich mich öffne, wenn ich meine Bedürfnisse kundtue und darüber reden kann, fällt es mir wahrscheinlich auch leichter, in meinem Umfeld wahrgenommen zu werden oder auch so wahrgenommen zu werden, dass ich sage, ich bin dort oder da mal bedürftig oder hilfsbedürftig. Und ja, Sozialisation, das Großwerden mit Männlichkeitsbildern, die vielleicht vor 50 Jahren, vor 70 Jahren, vor 100 Jahren noch ideal waren, passen vielleicht einfach auch nicht mehr in diese Zeit, wo wir jetzt leben. Und Präventivmaßnahmen beziehungsweise Bildung, wie soll eine gemeinsame Gesellschaft aussehen, sei es jetzt respektvoll, wertschätzend der Umgang miteinander und das geschlechterunabhängig eigentlich und nicht Konflikte gewaltbereit zu lösen, sondern kommunikativ versuchen, deeskalierend zu lösen oder an Konflikte deeskalierend heranzugehen. Ich glaube, das ist vielmals noch so ein Punkt, der sehr wenig beachtet beachtet wird in der Gesellschaft oder Beachtung gefunden hat in den letzten Jahren.
Ich finde das auch sehr schön, dass du gesagt hast, Emotionen zu zeigen ist auch eine Stärke.
Ich diskutiere da auch mit meinem Papa immer drüber, wenn ich mit ihm einmal streite und weinen muss. Er kann gar nicht damit umgehen. Und ich dann immer so, hör auf zu weinen. Und ich bin so, nein, ich muss das jetzt irgendwo rauslassen. Und das heißt nicht, dass ich schwach bin, sondern dass das einfach raus muss und ich auch zu meinen Gefühlen stehe.
Typischer Spruch von früher, ein Indianer kennt keinen Schmerz, hör auf zum Rehren, also steh auf, geht schon, ist nichts passiert.
Ja.
Nein, es ist was passiert und das darf man sich auch mal anschauen und man darf auch mal Gefühle zeigen, auch als Mann.
Ja,
ja, weil wir gerade schon bei dem Thema sind, welche Stereotypen, wir haben sie jetzt schon ein paar angesprochen, aber von über Männer oder über Männlichkeit seid ihr eigentlich schon begegnet, also jetzt vielleicht im Privaten, aber auch in der Arbeit. Welche Rollen seht ihr da?
Ich glaube, dass es immer so sein wird, dass man sagt, der Mann oder der Bursche muss hart, der muss unerschütterlich sein, der muss wie ein Fels in der Brandung dastehen, der darf keine Gefühle zulassen oder muss emotionslos in gewissen Situationen sein, um eben als Mann dazustehen. Ob das in der heutigen Zeit noch tatsächlich als männlich gilt oder nicht veraltet dargestellt wird, keine Ahnung. Also ich glaube, dass das einfach ein Menschenbild ist, beziehungsweise ein Männlichkeitsbild ist, das der Vergangenheit angehören sollte und das, so wie vorher angesprochen, bereits im Bildungsbereich damit angefangen werden muss, dieses Bild von Männern und Frauen oder von Jungs und Mädels in einer anderen Art und Weise darzustellen. Eben mit Gleichberechtigung, mit gegenseitigem Respekt und Wertschätzung und dass jeder egal ob Männlein oder Weiblein, seinen Teil zur Gesellschaft beiträgt.
Was hast du das Gefühl, woher, oder was nimmst du wahr, woher kommt dieses Bild von Männlichkeit? Also wo ist das, was ist so ein bestimmender Faktor, was das so stark beeinflusst, dass ich sage, okay, das ist vielleicht männlich und dahin strebe ich?
Gute Frage, habe ich mir so noch nie gestellt. Ich glaube, dass einfach so sozialisiert ist, dass wir so aufgewachsen sind, bis dato immer noch so aufwachsen und das einfach in der Gesellschaft so verankert ist. Und hier müsste, glaube ich, generell ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden, sowohl bei den älteren Generationen als auch, sei es jetzt in einer Lehrerausbildung, sei es jetzt im elementarpädagogischen Bereich, wo man einfach als Lehrbeauftragter oder als Vordenkerrolle oder als Vorbild anders wirkt.
Wo nimmst du wahr, so Männlichkeitsbilder?
Als Frauensprecherin von der jungen Generation in der SPÖ Wien würde ich jetzt einmal von der Politik reden. Ich finde, das ist auch immer ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie unterschiedlich einerseits die Erwartungen an Frauen und Männer sind, an die unterschiedlichen Geschlechter und andererseits auch, wie sie wahrgenommen werden. Also keine Ahnung, wie oft mir schon gesagt wurde, was bist denn jetzt so aggressiv oder warum schreist denn jetzt so, wenn ich lauter geworden bin? Und selbstreflektiert muss ich auch sagen, dass ich natürlich manchmal auch zu laut werden kann. Aber einer Frau wird das schon viel schneller nachgesagt. Oder wenn wir uns eine Zeit im Bild, ein Interview anschauen, die Unterschiede zwischen Frauen und Männern, wenn wir uns auch an die Pamela Rendi-Wagner als ehemalige Vorsitzende erinnern oder an die Beate Meindl-Reisinger jetzt in Nationalratswahldiskussionen, denen wird viel schneller nachgesagt, na, die ist jetzt irgendwie schnippisch oder zickig oder zu gereizt. Und wenn man sich aber dann einen Mann in derselben Tonlage anhört oder einen Mann, der halt der oder dem der Moderatorin oder dem Moderator mal drüber fährt, wie man umgangssprachlich sagt, und nicht alles einfach stehen lässt oder ausreden lässt, dann gilt der Mann als eloquent und als toller Politiker. Und ja, bei Frauen wird das halt eben anders gewertet. Und ich glaube, wir haben alle schon sehr oft auch den Ausspruch gehört, dass Frauen einfach zu emotional für die Politik sind, und wenn ich mir das Weltgeschehen aktuell anschaue oder den US-Wahlkampf oder auch den Wahlkampf in Österreich, weiß ich nicht, wer das emotionalere Geschlecht im Endeffekt ist oder ob es überhaupt am Geschlecht liegt, wie man Emotionen von sich gibt oder hat oder nicht hat, aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Stereotype, die man beobachten kann.
bevor wir jetzt zu potenziellen Lösungen kommen oder zu Ansätzen für den öffentlichen oder privaten Raum, noch ein paar Fakten zum Thema Femizid und Gewalt an Frauen. Wie schon eingangs kurz erwähnt, durchschnittlich gibt es 3 Frauenmorde pro Monat. In 81% der Fälle kennen sich Täter und Opfer oder sie sind verwandt. Viele Frauen schaffen es nicht, sich rechtzeitig aus Gewaltbeziehungen zu lösen. Und rund 75% der Taten werden von Österreichern oder EU-Bürgern begangen. Und es gibt eben eine hohe Anzahl an Frauenmorden in Österreich. Wie wir haben gerade gehört, dass in 81% der Fällen kennen sich Täter und Opfer oder sind verwandt. Das heißt, wir haben hier einen sehr großen Zusammenhang zu Gewalt im privaten Raum, vielleicht auch mit Freundschaften, Partnerschaften oder Familie oder in Familienbünden. Es ist aber öffentlich, wird es dann oft vielleicht als Frauenmord oder als Ehrenmord oder als Beziehungsdrama betitelt. Was dann aber oft schon vielleicht medial diskutiert wird, ist diese öffentliche Sicherheit und die Wahrnehmung von Sicherheit in der Öffentlichkeit. Was würdet ihr sagen, wie könnte man zumindest hier in diesem öffentlichen Raum dieses subjektive Sicherheitsgefühl verbessern? Oder seht ihr überhaupt gar kein Problem darin in dieser öffentlichen Sicherheit?
Ja, zum Thema öffentliche Sicherheit. So wie du richtig angesprochen hast, ich glaube 90% aller Gewalttaten gegen Frauen passieren im familiären Umfeld oder im bekannten Umfeld. Sei es Bekannte durch den Arbeitsplatz, Freund, Ehemann, Bruder. Also von dem her ist das Problem der Übergriffe im öffentlichen oder halböffentlichen Raum nicht ganz so groß wahrscheinlich wie das subjektive Empfinden vielleicht darlegen mag oder halt da ist. Gibt es Möglichkeiten? Ja, mit Sicherheit. Auf der einen Seite eben dieses alte Bild der Männlichkeit vielleicht zu überarbeiten und zu überdenken. B, aber auch sicherlich in Richtung, Kameras zum Beispiel im öffentlichen Bereich aufzustellen beziehungsweise hinzuhängen. Vermehrte Polizeipräsenz im öffentlichen Bereich. Denn als Täter glaube ich nicht, dass ich, je mehr Polizei rumläuft, mir umso leichter tun würde, in irgendeiner Art und Weise eine Straftat zu begehen. Beziehungsweise hätte ich wahrscheinlich viel mehr Angst, davor erwischt zu werden, als wenn ich weiß, okay, ich gehe jetzt auf der Straße und es kommt sowieso weit und breit kein anderer, der in irgendeiner Art und Weise mir was anhaben kann. Genauso, glaube ich, ist es so ein bisschen das Umdenken auch in der Bevölkerung in Richtung Zivilcourage, so wie es du vorher angesprochen hast. Ich glaube, es bedarf einfach dieser Zivilcourage, wenn irgendwo Kleinigkeiten sind, auch da schon einzuschreiten, zu sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Auch wenn ich mich mal dann vielleicht bloßstelle und vielleicht eben genau dann verfolgt werde, jetzt so wie es bei dir gewesen ist, als Frau, wo du sagst, du schreitest da ein, weil da sind zwar Frauen in irgendeiner Art und Weise belästigt worden und auf einmal wendet sich diese Belästigung gegen mich und der verfolgt mich sogar. Aber wenn ich das, glaube ich, nicht mache, wer macht es dann? Irgendwo muss man anfangen. Anfangen muss jeder Einzelne bei sich selbst. Bedarf er trotzdem des Umdenkens in der Gesellschaft, glaube ich.
Vielleicht auch, wenn es um Umdenken geht, ihr seid ja auch als Security-Firma bei Großveranstaltungen unterwegs und bietet hier die Dienstleistung an, für Sicherheit zu sorgen. Wie siehst du da den Zusammenhang zwischen vielleicht Männlichkeitsbildern und Gewalt im öffentlichen Raum? Siehst du da einen Zusammenhang?
Puh, gute Frage.
Wenn ich da vielleicht kurz einschneiden darf, das Spannende ist ja, auch während der 16 Tage gegen Gewalt oder wenn wir über Femizide reden als Feministinnen oder als Partei, kommt oft dann schnell der Vorwurf, ja, aber was ist mit den Männern? Männer werden auch umgebracht, Männer werden auch ermordet. Und das Spannende ist, dass im öffentlichen Raum eigentlich Männer viel mehr Gewalt erleben, eben durch Schlägereien, wie wir es vorher auch besprochen haben. Also Männer erleben im öffentlichen Raum durchaus Gewalt, aber durch andere Männer. Also da sind wir wieder dabei, dass die Gewalt halt auch gegen Männer von Männern ausgeht meistens. Und ich finde das Spannende aber bei dem subjektiven Sicherheitsgefühl, dass das, mir scheint, dass das jetzt auch immer stärker wird, also die subjektive Angst im öffentlichen Raum
Und du hast jetzt eh schon einige Beispiele auch gegeben. Was ich noch sagen würde, ist auf jeden Fall auch in der Öffentlichkeitsplanung ist es wichtig, feministisch mitzudenken, weil auch der öffentliche Raum ist eher für Männer ausgelegt. Da geht es ganz stark auch um Straßenbeleuchtung, wie auch öffentliche Stationen oder öffentliche Toiletten zum Beispiel ausgestattet sind. Richtig, richtig, total. Und auch wie man sich als Mann zum Beispiel nachts verhalten kann, weil oft, ich glaube, das wissen viele Männer gar nicht, weil sie es gar nicht nachvollziehen können, aber Frauen haben eben ein ganz anderes Sicherheitsgefühl. Wenn man Frauen und Männer fragt, wie bereitet ihr euch auf ein erstes Treffen zum Beispiel mit einer fremden Person vor, sagen die Männer eher so Sachen wie, ja, ich gehe mich duschen, ich höre Musik. Und Frauen erzählen eher so Dinge wie, ja, ich schreibe einer Freundin, wo ich bin und so weiter. Also da fängt es schon an, dass Frauen irgendwie trotzdem immer mit dem Gedanken leben, hey, mir könnte was passieren. Und das äußert sich dann zum Beispiel auch am Nachhauseweg, wenn man vom Fortgehen nach Hause geht und es ist finster. Und da braucht mir nur ein Typ entgegengehen und ich habe schon Angst, obwohl der eh nichts tut. Und da kann man als Mann zum Beispiel auch entgegenwirken und vielleicht die Straßenseite wechseln oder langsamer werden zum Beispiel. Also das sind auch Dinge im öffentlichen Raum, die man tun kann, um Frauen als Einzelperson auch wenn wir von strukturellen Problemen reden, aber eben Richtung Zivilcourage kann auch jede und jeder Einzelne von uns was tun. Und das wäre zum Beispiel was ich allen Männern, die zuhören, mitgeben würde. Wechselst die Straßenseite, geht's uns nicht dicht nach, dann fühlen wir uns auch schon sicherer.
Verständlicherweise aber so wie du es richtig ansprichst, bedarf halt wieder dieses Mitdenkens der Gesellschaft auf der einen Seite und auch der männlichen Teilnehmer an der Gesellschaft. So wie du auch angesprochen hast, Licht oder dergleichen, das heißt auch Busse, die im Nachtverkehr sind, besser zu beleuchten teilweise oder eben auch Straßenzüge, die teilweise schlecht beleuchtet sind, da vielleicht aufzuwerten mit Licht, also Hauseingänge und dergleichen, dass sie eben nicht so dunkel sind, weil ganz viel trotzdem am Nachhauseweg in Hauseingängen oder halt vor dem eigentlichen Heim passiert. Dass man da schauen kann, im öffentlichen Bereich hier aufzuwerten, was Licht anbelangt. Notrufsäulen zum Beispiel, wo ich sage, okay, es gibt Plätze, die stark frequentiert sind, aber es gibt keine Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise Hilfe zu rufen, wenn ich nicht zum Beispiel ein Handy an der Hand habe oder halt das gerade sehe. Ich als betroffene Person tue mir dann vielleicht schwerer mit dem Handy, aber bin halt schneller bei einer Notrufsäule, wo ich draufdrucken kann und wo halt sofort jemand mithört oder in irgendeiner Art und Weise was passiert.
Eine Studie von der FH St. Pölten zum Thema Berichterstattung über Femizide im deutschsprachigen Raum. Und da drinnen ist vorgekommen, also sie sind zur Erkenntnis gekommen, dass Femizide oftmals als individuelle Tragödien dargestellt werden und nicht als strukturelles Problem. Dass rund um Femizide es meistens so Sensationstitel gibt, also sowas wie Ehedrama. Positiv für Österreich, die Begriffe Femizid oder auch Frauenmord werden im Ländervergleich hier am häufigsten verwendet, nämlich 10 bzw. 20% häufiger als in Deutschland und in der Schweiz. Und auf der anderen Seite Femizid und Frauenmord, also die Begriffe werden eher verwendet, wenn auch der Migrationshintergrund des Täters genannt wird. Überraschen euch diese Statistiken rund um Thema Berichterstattung und Femizide in Österreich?
Also mich weniger, warum Medien trachten danach, Sensationen zu bringen, weil nur dann werde ich gelesen, werde ich gehört. Das heißt, ich muss eine reißerische Schlagzeile haben, ein reißerisches Thema haben, um auf dem Markt in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen zu werden. Medien leben von Sensationen und ich glaube, wenn man die halt in so einer Art und Weise bringt, dass es für den Großteil der Bevölkerung vielleicht interessant sein könnte, habe ich halt einfach eine gesteigerte Auflage bzw. gesteigerte Hörerschaft oder dergleichen. Und ja, aus dem Grund denke ich, dass es sehr wohl gesteuert ist und halt auch bewusst so gemacht wird.
Würdest du sagen, es verzerrt ein bisschen das Bild
auch von dieser strukturellen Gewalt?
Ja, weil die Wahrnehmung in der Bevölkerung dann logischerweise anders ist als die tatsächliche Gegebenheit, die dann durch Zahlen oder Fakten belegt werden kann.
Ja, also ich war positiv überrascht über die Information, dass in Österreich der Begriff Femizid schon öfter verwendet wird als im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Das ist natürlich positiv, aber es ärgert mich, dass es halt dann in Verbindung mit dem Migrationshintergrund eher kommt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade auch aus der Politik heraus dieses subjektive Sicherheitsgefühl, was aufgrund von Migrationsbewegungen sich verschlechtert hat seit 2015, wahrnehmen. Es ist auch wichtig festzustellen, dass Personen aus manchen Ländern vielleicht auch aus noch patriarchaleren Strukturen kommen und das ein Thema ist und man da auch eben bildungstechnisch, integrationspolitisch was machen muss. Aber es ist falsch, so zu tun, als würde Gewalt gegen Frauen und Mädchen nur migrationsabhängig sein oder nur durch Personen mit Migrationshintergrund oder Asylwerberinnen werber passieren, weil das ist einfach falsch. Es ist ein strukturelles Problem und im Endeffekt ist es auch total unabhängig vom Migrationshintergrund, aber auch vom sozialen Status und darüber sollte man viel mehr reden und wie man das strukturell dann auch angehen kann. Und da ist auch das Beispiel, was wir jetzt aus Frankreich erleben, ein sehr gutes, weil die Frau, die Giselle Pellicot, kommt aus einer bürgerlichen Familie oder aus einem bürgerlichen Haushalt, eine reiche Familie. Und die Männer, die da jetzt auch verurteilt werden sollen und vor Gericht stehen und sie auch vergewaltigt haben, nachdem sie ihr Mann betäubt hat, da sieht man einfach, dass die Täter aus allen möglichen sozialen Schichten, wenn man so sagen will, kommen. Und dass es mein Bruder sein kann, dass es der Nachbar sein kann, dass es der Pfleger von nebenan sein kann. Und was all diese Personen und all diese Täter gemeinsam haben, ist, dass sie Männer sind. Und genau darum geht es auch in unserer Jege Wien-Frauenkampagne oder Jege Wien-Kampagne, dass wir genau darauf auch deutlich machen wollen, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein Problem von Männern ist. Und dass das aber auch lösbar ist, dass es dadurch lösbar ist, dass man eben am Männlichkeitsbild, wie wir schon gesprochen haben, arbeiten. Deswegen lautet unser Slogan auch, Gewalt ist in Klammer unmännlich. Also das Problem ist männlich, aber wir wollen ein anderes Bild von Männlichkeit zeichnen, nämlich dass Gewalt unmännlich ist, dass Gewalt nicht toll ist, nicht cool ist.
Wir sind jetzt schon fast am Ende. Dementsprechend möchte ich eigentlich nochmal zum Anfang zurückkommen, nämlich zu Männlichkeitsbildern und Konflikt, wie man mit Konflikten umgeht. Und vielleicht, Jasmina, am Schluss komme ich auf dich zu. Und weil wir, du hast ja gerade vorher schon erwähnt, es gibt eine Kampagne von der Jege Wien bzw. von den Jege Frauen zum Thema unmännlich oder was so Männlichkeit bedeutet. Aber vielleicht, Rüdiger, davor an dich. Wo siehst du vielleicht den Zusammenhang zwischen Konfliktmanagement, Gewalt an Frauen und dem derzeitigen Männlichkeitsbild? Also du coachst ja auch und gibst auch Workshops zu Konfliktmanagement. Siehst du da Ansetzungspunkte jetzt gesellschaftlich, aber auch bei den Individuen, wie man mit, oder vielleicht auch Männern, wie man mit Konflikt umgehen kann, wie man das vielleicht besser managen kann, auch als Individuum, wenn man vielleicht nicht weiß gerade, hey, wohin mit seinen Gefühlen?
Ich glaube, dass es halt prinzipiell einmal sein muss, dass Konflikte auf verbaler Ebene ausdiskutiert werden und nicht, wie es halt trotzdem oftmals so im alten Gedankengut verankert ist, wenn Konflikte auftreten, wenn es verbal nicht funktioniert, werden wir es halt körperlich lösen. War im Mittelalter schon so, war wahrscheinlich in der Steinzeit nicht anders und ist halt auch aktuell, wie man sieht, in der Geopolitik oder in der Weltpolitik oftmals so, dass Konflikte halt leider Gottes auch auf nationaler oder internationaler Ebene mit Gewalt gelöst werden. Und solange das im Denken und im Denken verankert ist oder verankert bleibt, wird sich da auch mit Konfliktmanagement wenig bewegen lassen. Ich glaube, hier bedarf es wirklich dieses Umdenkens, dass dieses Gemeinsame, dieses Miteinander, dieser Respekt der anderen Person gegenüber, wurscht ob Männlein oder Weiblein, da sein muss und auch die Bereitschaft da sein muss, Konflikte verbal und deeskalierend zu lösen, zum gemeinsamen Wohl beider Seiten. Weil mir hilft es nichts, wenn ich dir auf die Nasen haue und du dann irgendwo blutig da liegst, ist vielleicht jetzt eine schnelle Konfliktlösung, aber nicht auf Dauer. Weil mein Problem ändert sich dadurch jetzt nicht. Ja, kurzfristig ja, aber langfristig wahrscheinlich nein. Das heißt, da bedarf es anderer Mechanismen. Da muss man, glaube ich, soziokulturell ein bisschen umdenken und andere Maßnahmen vorantreiben.
Was vielleicht auch auf jeden Fall dazu beiträgt, Konflikte zu bearbeiten, ist vielleicht auch die eigenen Stereotypen. Und Jasmina, ihr redet ja in der JG Wien-Kampagne über Männlichkeit. Kannst du uns ein bisschen da erzählen, was diskutiert sie da genau? Was sind so die Schwerpunkte?
Ja, also wir haben versucht, das aufs Kleinere mal auch runterzubrechen. Und um auch ein bisschen ein positives Bild zu zeichnen, es gibt ja auch schon andere Beispiele, positive Beispiele und gute Beispiele von Männlichkeit oder was Männlichkeit bedeuten kann. Und die wollen wir auch mehr zeigen. Das heißt, wir haben es eh eingangs auch kurz besprochen, da geht es auch um die Rolle zum Beispiel in der Familie, in der Partnerschaft. Und unsere Gesellschaft hat sehr lange darauf aufgebaut, dass der Mann der Ernährer ist, der Geldverdiener, und das ändert sich natürlich nach und nach, zum Glück, und ich bin froh drüber und alle Frauen sind wahrscheinlich sehr froh drüber, aber das macht natürlich was. Wir sehen sogar, dass mittlerweile Frauen höhere Bildungsabschlüsse haben und dementsprechend dann oft auch mehr verdienen. Sprich, da muss es dann darum gehen, okay, wie kann dann auch eine Caretaker-Rolle von einem Mann ausschauen, wenn er nicht mehr der große Verdiener ist. Und sich um jemanden zu kümmern, kann ja viel mehr bedeuten als Geld und Essen nach Hause bringen. Und das wissen wir Frauen, weil wir es gelernt haben, weil wir die meiste Care-Arbeit noch immer übernehmen. Und da gibt es jetzt aber schon einen Shift mittlerweile. Es übernehmen ja auch immer mehr Männer Care-Arbeit, kümmern sich um Kinder, bleiben auch zu Hause in Karenz. Und ich glaube, das ist ein positiver Schritt in diese Richtung, dass Männer einfach lernen, okay, wie kann ich mich auch anders um eine Person kümmern? Und dann ist mir das wurscht, ob die Frau oder mein Partner, Partnerin, wie auch immer, welches Geschlecht, mehr verdient oder weniger verdient, wenn ich begreife, dass ich dieser Person auch auf andere Art und Weise ein Zuhause geben kann. Durch emotionale Nähe, durch für jemanden da sein einfach. Und also das ist zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber wird euch vielleicht auch ähnlich gehen, wenn man sich anschaut, wen man liebt oder mit wem man Beziehung eingeht, ist ja für jemanden, der jetzt gebildet ist und einen gewissen Job und Gehalt hat, ist das ja nicht der entscheidende Faktor, sondern eher, okay, was kann mir die Person persönlich irgendwie geben oder mich persönlich bereichern oder emotional bereichern. Was aber wiederum auch der Punkt ist, weil warum bleiben oft auch Frauen in gewaltvollen Beziehungen und ertragen häusliche Gewalt, ist halt oft auch die ökonomische Abhängigkeit. Das heißt, es muss da auf beiden Seiten was passieren und das ist dann wiederum aber eine gesellschaftliche, strukturelle Frage, wie sorgen wir dafür, dass Care-Arbeit gleichmäßig aufgeteilt ist, wie sorgen wir dafür, dass Frauen für gleiche Arbeit gleich viel verdienen wie Männer und finanziell unabhängig sein können, wie sorgen wir dafür, dass alle gut ausgebildet sind und auch entsprechende Werte vermittelt bekommen. Und ich glaube, wenn wir das irgendwann schaffen und alle irgendwie da auf dem gleichen Stand sind, dann wird es auch diese Stereotype nicht mehr brauchen, weil sie dann aufgelöst sind.
Wenn ihr mir einen Satz nennen würdet, wie das Männlichkeitsbild im Jahr 2040, ich bin Optimistin, ausschauen würde, wie würdet ihr das beschreiben?
Wir sind dann einfach alle Menschen.
Rüdiger?
Puh, wie soll denn Männlichkeit? Ich glaube einfach weltoffen und respektvoll. Also, so wie es eigentlich sein sollte. Ich meine, es ist, jeder ist Mensch. so wie du gerade gesagt hast. Und wenn man wertschätzend, respektvoll und verständnisvoll miteinander umgeht, muss eigentlich egal sein, ob Männlein, Weiblein oder was es sonst noch geben darf, soll, ist egal.
Mit diesen schönen Aussichten und Werten möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr da wart und mit mir gesprochen habt. Und in den Shownotes findet ihr noch alle Informationen, auch nochmal die Telefonnummer von der Frauenhelpline. Es ist die 0800 3x die 2, 3x die 5. Und wir verlinken euch auch nochmal die Links zu den Frauenhäusern Österreichs. In dem Sinn sage ich danke fürs Dasein und ich wünsche euch einen schönen Abend.
Danke.
Ebenfalls danke.
Ciao.
Geh bitte.
Moira.
Geh bitte.
Herr Schwimm.
Bitte.
Moira.
Bitte.
Geh bitte.
Moira.
Geh bitte.
Geh bitte. Mach mal was.